Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Rock the Prototype. Heute tauchen wir tief in die Welt der Software-Architektur-Reviews ein. Ein Thema, das für die Qualität, Skalierbarkeit und Sicherheit von Software-Systemen entscheidend ist. Gemeinsam mit unserem Gast, dem erfahrenen Software-Architekten Stefan Zörner, besprechen wir fundierte Methoden und Ansätze, wie man Software-Architektur-Reviews effizient durchführt und welche Soft-Skills dabei unerlässlich sind. Erfahre, warum es so wichtig ist, die Ergebnisse eines Software-Reviews gemeinsam zu erarbeiten und wie spielerische Elemente wie das Laserkartenspiel dabei helfen, Risiken schnell zu identifizieren. Und natürlich, warum reden wir eigentlich gerade darüber? Stefan erklärt, wie pragmatische Software-Architektur-Reviews zum Erfolg bei Software und Apps führen. Willkommen zu einer neuen Episode unseres Rock the Prototype Podcasts, in der wir uns heute einem besonders spannenden und entscheidenden Thema in der Welt der Softwareentwicklung widmen, den Software-Architektur-Reviews. Software-Architektur-Reviews sind systematische Prüfungen der ID-Architektur eines Software-Systems, bei denen sowohl die architektonischen Komponenten, die Struktur als auch die Compliance mit vorgegebenen Designprinzipien und Standards bewertet werden. Diese Reviews sind von entscheidender Bedeutung, da sie helfen, mögliche Probleme und Schwachstellen in der Softwarearchitektur frühzeitig zu identifizieren, bevor diese kostspieligen Korrekturen in späteren Entwicklungsphasen nach sich ziehen. Die IT-Architektur von Softwaresystemen in Organisationen ist vielschichtig und facettenreich. Dabei bilden sie das Rückgrat von allem. Die von Nicholas Carr provokant formulierte These IT doesn't matter löste eine kontroverse und längst überfällige Diskussion über die Rolle der IT aus. Typischerweise ist die IT-Domäne nicht bloß federführend in technischen Belangen und rein auf die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von IT-Systemen fokussiert. Die Bedeutung von IT und Softwareentwicklung gestaltet in strategischer und kreativer Weise immer weitreichender wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmensprozesse. Das Rollenbild der IT hat sich inzwischen stark gewandelt. Von der Wahrnehmung als reine Kostenstelle über IT als Servicedienstleister bis zur IT als Enabler und als mitgestaltende und sogar treibende Rolle der IT in Unternehmen. Mit dem Trend zur Digitalisierung wird Software als strategisches Wettbewerbsinstrument verstanden, das differenzierte und gänzlich neue Geschäftsmodelle schafft. Klassischerweise verantwortet eine übergeordnete organisatorische Domäne in Domänen die Unternehmensstrategie, das Management von Prozessen und Aktivitäten und die Ressourcenplanung. Somit hat die IT-Architektur nicht nur einen starken Einfluss auf alle Entwicklungs- und Betriebsprozesse, sie beeinflusst ebenso alle digitalen Serviceprozesse und somit nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch strategische Entscheidungen, die Skalierbarkeit, Performance und die Sicherheit von IT-Systemen. Ein gut durchdachtes Software-Architektur-Review kann somit nicht nur die Qualität und Langlebigkeit der Software sicherstellen, sondern führt erheblich zu Effizienzsteigerungen der Entwicklungsteams und verbessert letzten Endes Kundenzufriedenheit und steigert den Geschäftserfolg. Um dieses Thema tiefgehender zu erkunden, haben wir heute einen Experten zu Gast, Stefan Zörner. Ein Experte auf dem Gebiet der Softwarearchitektur. Stefan, stell dich bitte kurz unseren Hörern vor. Könntest du bitte etwas über deinen Werdegang erzählen und erläutern, welche Rolle und Funktion du aktuell ausübst?
Ja, mache ich gerne, Sascha. Vielen Dank für die Einladung auch. Also wenn ich jetzt so auf den Werdegang gucke, ich bin schon recht alt, also könnt ihr sehr weit ausholen. Ich habe ursprünglich mal mathematisch-technischer Assistent gelernt bei der Bayer AG in Leverkusen. Das war so mit C-Programmieren und Embedded SQL gegen Oracle. Ich habe danach noch Mathe studiert mit Nebenfach in Informatik. Und das war genau in der Zeit, als Java rauskam. Also so eine Orientierung, wie lange das her ist. Das hat dann aber dazu geführt, dass, wie ich dann wieder gearbeitet habe, vor allen Dingen halt im Java-Umfeld unterwegs war, recht lange bei IBM.
Okay.
Da bin ich dann auch zur Softwarearchitektur gekommen und habe da halt eben im Bereich, also IT-Architekt hieß die Rolle dann bei IBM, gearbeitet. Ich habe dann vor 10 Jahren mit Stefan Todt gemeinsam Embark gegründet. Da haben wir mehr oder weniger Softwarearchitektur zu unserem Hauptthema gemacht. Das heißt also, wir entwerfen Lösungen gemeinsam mit Kunden. Wir halten Dinge auch fest. Also Architekturdokumentation ist so eine meiner Leidenschaften tatsächlich. Und ja, wir bewerten auch Lösungen bei Kunden gemeinsam mit Kunden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt, glaube ich, hier sprechen. Also Reviews ist schon ein Hauptteil meiner Arbeit tatsächlich im Architekturbereich.
Cool. Was genau sind Software-Architektur-Reviews und welche unterschiedlichen Typen gibt es?
Ja, das ist, wenn man jetzt das Wort Review einfach mal so ganz allgemein nimmt, dann geht es ja einfach darum, Gegenstand zu betrachten, zu beleuchten, zu bewerten vielleicht auch. Also Amazon-Rezensionen sind ja auch Reviews. Also im Englischen heißen die auch Customer-Reviews. Und wenn wir jetzt über Software reden, ne, dann ist halt die Frage, was gucke ich mir da an? Also was ist da jetzt der Gegenstand? Da könnte man sich ja alles Mögliche angucken. Ne? Könnte sich den Quelltext angucken von der Umsetzung, könnte sich das laufende System angucken. Ne? Wie läuft das so im Betrieb? Das könnte ich mir auch angucken. Und ich könnte mir halt eben auch die Softwarearchitektur angucken. Ne? Das ist halt genau das, was Architektur-Reviews machen. Also wir verstehen unter Architektur gerne so die Entscheidungen, die so im weiteren Verlauf nur sehr schwer zurückzunehmen sind. Und das ist dann halt der Betrachtungsgegenstand. Und du hast jetzt so nach Arten gefragt. Das kann man so in verschiedenen Arten aufdröseln, glaube ich. Also eine Dimension wäre beispielsweise, wer das überhaupt macht. Ne? Also ist das jetzt dieser Reviewer oder die Reviewer? Ne? Also vielleicht mehrere sind das Leute von außen oder macht das Entwicklungsteam das für sich alleine? Das wäre eine Differenzierung und vor allen Dingen auch der Anlass. Ne? Also warum mache ich das überhaupt und wann mache ich das? Ne? Mache ich das eher früh? Mache ich das, um eine Idee zu bewerten? Ne? In der Carnegie Mellon Universität reden immer ganz gerne von der Candidate Architecture. Ne? Das ist so die beste Idee, die wir im Moment haben, ne, und gucken uns die an. Kann es natürlich auch später machen, wenn schon eine Umsetzung da ist. Da ist der Anlass aber häufig dann eher, dass sich irgendwas geändert hat. Ne? Also irgendeine Rahmenbedingung hat sich geändert, irgendwie Ziele haben sich verändert, sind hinzugekommen. Also Klassiker zurzeit ist so Cloud-Migration. Ne? Wir möchten mit der Lösung in die Cloud. Geht das überhaupt? Und dann wird halt eben die Architektur beleuchtet und geguckt, was steht da so im Wege. Und da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen für. Also selbst wenn man sich nur auf Software-Architektur beschränkt, gibt es da sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die sich vor allen Dingen auch so darin unterscheiden, wie aufwendig die sind, worauf die als erstes gucken. Also steigen die eher über die Anforderungen rein, steigen die eher über die Lösungen rein. Da gibt es auch sehr klassische, vielleicht einfach mal um einen Namen zu droppen, den der ein oder andere schon gehört hat. Berühmteste Bewertungsmethode ist ATAM, also kommt auch genau von der Carnegie Mellon Universität. Ist auch so Anfang 2000er ist das entstanden. Steht für Architecture Trade-off Analysis Method. Und mit dem Trade-off meinen die genauso Wechselwirkungen, die entstehen, was so Ziele angeht. Ne? Also wenn ich ein bestimmtes Ziel halt eben besonders herausstelle, muss ich halt Abstriche machen, was andere Ziele angeht. Und genau um diese Kompromisse geht es da in der Methode.
Verstehe. Damit bin ich durchaus vertraut. Warum sind Reviews ein kritischer Bestandteil des Entwicklungsprozesses aus deiner Sicht?
Ja, genau, wenn wir jetzt diese Definition, die ich eben so zitiert habe, nehmen, dass das halt eben Entscheidungen sind bei Architektur, die im weiteren Verlauf nur sehr schwer zurückzunehmen sind oder viele betreffen, dann würde man sich natürlich schon auch wünschen, dass die sitzen. Und mitunter treffe ich die aber halt sehr früh und zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht so viel vielleicht auch über das Problem weiß. Und da ist das natürlich ein guter Plan, dann nochmal nach einiger Zeit einen Schritt zurückzumachen, nochmal drauf zu gucken, sind wir jetzt hier eigentlich auf dem richtigen Weg, haben wir uns das gut genug überlegt, zum Zeitpunkt, wo ich noch vielleicht nicht ganz so viel implementiert habe, aber schon erste Erfahrungen gesammelt habe beispielsweise. Ne? Ich habe vielleicht schon erste Services implementiert, kann es jetzt tatsächlich auch gut beleuchten, ne? Habe jetzt auch wirklich mehr als nur ein paar Bilder gemalt. Das ist ein guter Plan, wobei es hängt halt bei den Reviews immer so ein bisschen auch davon ab, was eigentlich der Anlass ist. Vielleicht, um es mal aufzudröseln in so Extreme. Das eine Extrem wäre, ein Team fragt sich halt wirklich, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir haben jetzt so diese Ideen, wir haben jetzt angefangen, sind wir auf dem richtigen Weg? Wir möchten das irgendwie absichern. Eine ganz andere Ecke wäre ja, wenn von außen jemand so ein bisschen das Vertrauen in das Team oder die Lösung verloren hat. Ne? Also das ist dann irgendwie eher jemand anders, der sich wünscht, da sollte mal jemand drauf gucken. Das wäre so eine ganz andere Ecke eigentlich. Machen wir auch sehr viel. Das ist häufig so ein Aufhänger, wo wir ins Spiel kommen. Eine andere Sache, das wäre so das Anspruchsvollste aus meiner Sicht, ist, wenn jemand auf uns zukommt und eine Lösung bewerten möchte, die jemand Drittes für ihn gebaut hat. Das heißt also, ich habe dann plötzlich schon drei Parteien im Spiel. Ne? Also ich habe dann halt jemanden, der die Lösung bewertet haben möchte, jemand, der die Lösung gebaut hat und da halt irgendwie ein unabhängiges Urteil haben möchte. Die sind sehr anspruchsvoll, da kann man sich schnell überlegen, dass der Anlass häufig nicht schön. Ist halt selten, dass dann unser Ansprechpartner quasi ist, dass der dann super zufrieden ist mit der Lösung. Ne? Ich glaube, die haben das total toll gebaut, könnte dann nochmal drauf gucken und das nochmal bestätigen, dass das wirklich super ist. Das ist natürlich dann meistens nicht. Und das ist dann auch so der Moment, wo dann so wirklich fundierte Methoden wirklich auch wichtig sind, um das Ganze halt in geordnete Bahnen zu lenken, weil da halt einfach sehr unterschiedliche Meinungen im Raum sind. Also um es zu illustrieren, vielleicht wenn ein Team sich fragt, sind wir auf dem richtigen Weg, dann hätte ich im Raum eigentlich nur Leute, die sehr interessiert sind an Risiken.
Okay.
Und weil die halt genau das machen, um diese Risiken aufzudecken.
Klar.
Und wenn ich jetzt diese Konstellation von eben habe, dann habe ich plötzlich Leute im Raum, die sind eigentlich nicht sonderlich interessiert daran, dass solche Sachen irgendwie rauskommen. Und das wird dann etwas anspruchsvoller in der Vorgehensweise, in der Methodik. Ne? Also es ist deutlich schwieriger zu moderieren natürlich.
Auch das ist mir sehr gut bekannt. Welche fachlichen und persönlichen Kompetenzen sind deiner Meinung nach essentiell für jemanden, der Software-Architektur-Reviews gezielt durchführen kann? Wie sollte ein Team zusammengesetzt sein?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, glaube ich. Also wir hatten ja gerade schon diese Anlässe da besprochen. Wenn das Team für sich selber das machen würde, dann wäre ein bisschen entscheidend, dass sie halt die Architektur gut verstanden haben, ein bisschen methodische Softwarearchitektur verstanden haben. Dann ist das ein bisschen undramatisch, ne, weil es dann irgendwie ja nicht so einen Feedbackgeber und einen Feedbacknehmer gibt, ne, sondern das Team das mehr für sich macht. Wenn ich das wirklich von außen moderiere oder jemand dazu nehme, der das Review durchführt, dann sind eigentlich so diese klassischen Soft-Skill-Sachen sehr interessant. Ne? Dass es halt wirklich darum geht, halt eben die Sachen gut herauszuarbeiten, nachvollziehbar herauszuarbeiten. Vielleicht eine Sache noch dazu, was wir eher selten machen, ist, dass wir wirklich von außen drauf gucken und ein Review abgeben, ohne Beteiligung der Leute, die das tatsächlich gebaut haben. Das ist meistens auch recht sinnlos, tatsächlich sowas zu machen. Das heißt, man erarbeitet diese Review-Ergebnisse eher gemeinsam ohnehin. Und dann ist halt genau dieses, wie schnell kann ich mich da reinfuchsen, wie schnell kann ich da mitreden, ganz entscheidend tatsächlich sogar. Wobei ich auch schon Reviews gemacht habe, wo auch völlig klar war, dass es nicht in der Tiefe zu durchdringen, wie das Team das halt macht. Also wenn ich jetzt, ich arbeite halt normalerweise oder auch dort, wo ich jetzt für IBM Sachen gemacht habe, das war eher so Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen, solche Geschichte, Informationssysteme in dem Bereich. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Fahrzeugsteuerung bewerte, also Architektur für eine Fahrzeugsteuerung, da ist völlig klar, dass halt die Leute, die die Lösung bauen, mir da natürlich völlig überlegen sind, was Erfahrung, Technologie, Wissen und so weiter angeht. Das heißt, da kommen wir halt vor allen Dingen deswegen dazu, weil die Methodik interessant ist. Also wie bewertet man sowas denn jetzt eigentlich? Wie gehen wir da effizient vor? Wie können wir da halt eben in begrenzter Zeit möglichst viel Informationen rausziehen, möglichst viel Sicherheit in die Lösung gewinnen. Und das ist halt was tatsächlich ein bisschen Erfahrung erfordert, tatsächlich auch. Also es ist nichts, was man aus Büchern lernt, glaube ich. Also das muss man tatsächlich machen, tatsächlich.
Verstehe ich. Teile ich die Einschätzung. Wie bewertest du die Bedeutung von visuellen Darstellungen, Diagramme, Übersichtsschaubilder zur Architektur? Wie oft findest du sowas vor und wie entscheidend ist das?
Das ist ganz witzig. Also das ist also ein bisschen die Frage, was brauche ich überhaupt, um was zu begutachten? Ne? Also was würde ich mir überhaupt angucken dann mit dem Team? Also ich finde es sehr hilfreich, wenn Bilder da sind, die so die Ideen wiedergeben. Wenn es nicht da ist, stellen wir es tatsächlich gemeinsam mit den Leuten her. Ne? Also es ist halt manchmal so, dass die Leute halt mehr oder weniger überhaupt keine Architekturdokumentation, so in dem Sinne, wie ich das verstehen würde, haben. Und das lässt sich aber relativ schnell anfertigen, auch so im Rahmen von so einem Review. Und das würde ich dann halt auch machen wollen. Also einfach, dass man ein Bild hat, mindestens mal so, im Englischen nennt man es gerne Architectural Overview Diagram. Das ist dann eher informell, das ist dann kein UML oder sowas. Ne? Das ist dann wirklich ein informelles Bild, was aber so die wesentlichen Nutzergruppen, Fremdsysteme, Lösungsideen zeigt, Technologien vielleicht auch und so ein bisschen das Zusammenspiel. Und das so gemeinsam mit den Leuten herzuleiten und anzufertigen, ist auch schon ein interessantes Review-Ergebnis durchaus auch, ne? Weil ich dann im Raum halt ein gemeinsames Verständnis dafür habe, was ist die Lösung jetzt eigentlich, ne? Was gehört dazu? Das finde ich schon wichtig.
Unbedingt. Ja. Wie sollte man sich auf ein Review vorbereiten? Welche Materialien und Informationen sind hilfreich?
Ja, das ist eine gute Frage, glaube ich, weil die ist pauschal schwer zu beantworten. Vielleicht mal, wenn man jetzt so Extreme aufspannt, das hilft mir, glaube ich, beim Antworten. Wenn man Extreme aufspannt, ATAM, die Methode, die ich eben erwähnt habe, die du ja auch kanntest, die setzen halt recht viel voraus, was dann halt eben, also die haben einen ganz klaren Ablauf, die haben bestimmte Schritte, die durchgeführt werden. Am Anfang stehen Präsentationen an, da werden die Ziele präsentiert, da wird die Lösung präsentiert. Da müsste ich also irgendetwas haben, um es im Workshop zu zeigen. Also die meisten Bewertungsmethoden sind Gruppenprozesse, wo im Workshop gemeinsam gesessen wird und dann stellen halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge vor. Das wäre so das, was ATAM sagt, was man braucht. Mindestens bräuchte man natürlich schon irgendwie einen Bewertungsgegenstand. Also wenn ich jetzt eine Architektur bewerten will und nicht mal weiß, was die Architektur ist, dann funktioniert das irgendwie nicht gut. Es gibt so ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, für eine Architekturbewertung ist es nie zu früh und nie zu spät. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also wenn ich jetzt nichts habe zu bewerten, dann funktioniert das nicht. Und umgekehrt, wenn ich jetzt sage, ich mache das sehr spät, geht ja vor allen Dingen darum, Risiken aufzudecken.
Unbedingt.
Irgendwann kann ich die Risiken dann nur noch abheften. Ne? Dann kann ich die irgendwie bei technischen Schulden abheften, dann habe ich da nicht mehr viel von. Dann ist das Zeitverschwendung, diese Bewertung zu machen.
Ja, ich bin immer froh, wenn technische Schulden möglichst wenig aufzuschreiben ist, aber das ist ehrlich gesagt nie der Fall. Da gibt es immer irgendwas. Lass uns mal über einen typischen Ablauf eines Software-Architektur-Reviews sprechen. Wie wird Feedback effektiv gegeben und empfangen?
Ich überlege mal einmal kurz. Also ich glaube, jetzt könnte man die Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Also typischer Ablauf ist halt schwierig, weil es gibt halt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Man könnte das jetzt monstermäßig abstrahieren. Dann kommt aber, glaube ich, kaum was Sinnvolles raus. Wenn man jetzt beispielsweise guckt, welche Schritte so nötig sind. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mhm. Wenn man sich guckt, welche Schritte für so ein Review von der Softwarearchitektur auf jeden Fall nötig sind, ist, du müsstest als erstmal klären, was ist eigentlich der Bewertungsgegenstand? Ne? Also was gucke ich mir eigentlich an? Das müsste man abgrenzen. Das klingt banal, aber das ist schon auch wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Lösung betrachte, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt, weiß nicht, ob du Threema kennst, mobiler Instant Messenger, klingt jetzt erstmal nach App. Da gibt es natürlich auch ein Backend. Ne? Wenn ich sage, ich möchte jetzt die App irgendwie bewerten, schön, erste Frage, bewerte ich jetzt wirklich nur die App? Oder ich würde dann feststellen, es ist gar nicht die App. Also die haben mehrere native Apps. Und die haben auch ein Backend, beleuchte ich jetzt auch das Backend? Und sowas würde ich schon auch klären wollen. Ne? Was genau gucken wir uns jetzt eigentlich an? Dass man das so ein bisschen griffig. Und spannend ist dann natürlich auch der Bewertungsmaßstab. Ne? Also wonach würde ich das jetzt eigentlich bewerten? Weil jetzt irgendwie drauf gucken und nörgeln, das ist einfach, aber wenig zielführend. Das heißt also, der nächste Schritt müsste, nachdem ich jetzt geklärt habe, was der Bewertungsgegenstand ist eigentlich sein, was ist unser Bewertungsmaßstab, was sind die Ziele, die wir mit der Lösung erreichen wollen. Also im Architekturbereich arbeiten wir gerne mit so qualitativen Eigenschaften, also diese ganzen Heiten und Keiten, wie die im Deutschen so heißen, ne? Sowas wie Benutzbarkeit, Wartbarkeit, Sicherheit oder Elites. Im Englischen, Scalability, Maintainability, Usability. Das ist sehr wichtig für ein Review herauszuarbeiten, worauf gucken wir eigentlich genau, was ist uns wichtig. Und das halt irgendwie auch ein bisschen genauer herauszuarbeiten, ne? Dass man halt eben nicht nur sagt, Performance ist uns super wichtig und Benutzbarkeit und Sicherheit natürlich auch, sondern
unbedingt.
Was erwarten wir uns eigentlich auch vielleicht im Vergleich zu anderen Lösungen, die wir hier schon gebaut haben? Ne? Also was ist denn besonders fordernd? Ne? Wo vermuten wir Risiken? Wo kommen wir eventuell nicht hin? Und das ist tatsächlich was man in jedem Fall machen würde. Also ATAM macht das sehr formal. Ne? Die machen diesen Bewertungsmaßstab mit Qualitätsszenarien und arbeiten das sehr genau raus. Aber zum gewissen Grad müsste ich das auf jeden Fall tun.
Absolut. Das Beispiel, was du gebracht hast, ist auch hervorragend, weil so wie meine Perspektive sich so im Laufe der Zeit gewandelt hat, betrachte ich diese Apps jetzt als Frontend-Monolithen, die dann wiederum ihre spezifischen Angriffsvektoren zum Beispiel haben. So, und da kann man dann ganz gut die Architektur auch differenzieren, um diese Sicherheitsbedürfnisse je Plattform, also beispielsweise Android versus iOS-App, separat zu adressieren und kann dann auch technische Schulden dementsprechend separieren. Deswegen, ja, ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen ein sehr anschauliches Beispiel.
Ist halt auch da so, dass, wenn ich da nochmal einhaken darf, bei Streamer tatsächlich die Lösungsansätze auf iOS und Android unterschiedlich sind.
Ja, klar.
Weil die halt eben sehr nah auf der Plattform arbeiten und da natürlich das Maximum herausholen wollen.
Klar.
Für deren Ziele, was halt bei Streamer naheliegenderweise im Wesentlichen Sicherheit und Benutzbarkeit ist. Und das ist dann natürlich schon auch so ein bisschen so die Frage. Ne? Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich habe vor allen Dingen Sorge, dass die Android-App irgendwie nicht gut ist, könnte ich das ja für ein Review festlegen. Und das hilft mir, weil es ist halt, sonst verzettel ich mich ja nur. Das ist so eine der größten Probleme, in die man da geraten kann, dass man irgendwie über alles redet und am Ende halt eben überhaupt keine Tiefe erreicht. Und da ist das schon spannend, ne? Dass man das halt eben klar hat und dann eigentlich erst in eine fokussierte Analyse einsteigt.
Ganz genau.
Das wäre dann der nächste Schritt, ne? Wenn wir bei Ablauf sind, wenn man das geklärt hat, kann man dann in die eigentliche Analyse einsteigen.
Wie gehen wir denn idealerweise mit diesen Ergebnissen eines Reviews um? Wie implementieren wir Änderungen und deren laufende Überprüfung effektiv?
Vielleicht könnte man da noch mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was sind eigentlich die Ergebnisse? Also wenn ich jetzt ein Review habe, das ist jetzt recht allgemein, aber für ein Architektur-Review lässt sich das recht genau sagen. Die wichtigsten Ergebnisse, da ist eigentlich die Risiken. Das heißt also, ich mache das ja vorrangig, um zu gucken, stecken irgendwelche Probleme hier drin, die auftreten können, erreichen wir die Ziele nicht, die ich mir gesetzt habe, jetzt beispielsweise im Bereich Performance oder im Bereich Benutzbarkeit. Das heißt, das wesentliche Ergebnis von solchen Architekturbewertungen, das wäre jetzt bei ATAM auch so, das ist bei anderen Bewertungen aber auch nicht anders, bei anderen Bewertungsmethoden, das ist halt eben eine Liste der Risiken. Und das heißt, da gäbe es jetzt erstmal gar nichts umzusetzen. Das ist für manche Leute eine Enttäuschung, weil dann das Ergebnis halt vor allen Dingen sind, folgende Probleme könnten auftreten in folgenden Bereichen. Das wird dann schon auch zugeordnet. Ne? Aber das heißt also, es ist gar nicht die Idee beim Review, dass man herausarbeitet, wie man diese Sachen beseitigt. Das ist aber gewollt, weil diese Bewertungsmethoden sind üblicherweise Gruppenprozesse. Da habe ich durchaus auch breite Stakeholder-Beteiligung drin. Und da profitiere ich auch davon, dass diese Leute alle im Raum sind und es schafft halt eben auch Transparenz für die Lösung. Das ist sehr interessant. Das ist aber jetzt kein gutes Setup, um Lösungen zu kreieren. Ne? Also wenn ich jetzt eine Lösung entwerfe, das ist üblicherweise was jemand alleine oder vielleicht zu zweit irgendwie viel besser im Anführungszeichen stillen Kämmerlein herausarbeiten kann, diese Lösung dann wieder zeigt. Und das ist auch genau der Grund, warum diese Bewertungsmethoden da einen Cut machen. Das ist einfach sagen, also das ist nicht Teil des Reviews, jetzt Maßnahmen abzuleiten, wie wir diese Probleme in den Griff kriegen. Das wären dann halt genau die Dinge, um dann auf deine Frage einzugehen, die dann halt eben für die Rückverfolgung dann oder für die Weiterverfolgung spannend sind. Ich habe jetzt Risiken aufgedeckt, die haben eine bestimmte Schadenhöhe, die haben eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit und die richtigen Knaller davon, die müsste ich natürlich behandeln. Und das ist eigentlich genau das, was man dann halt machen muss, ne? Dass man das herausarbeitet, was sind halt die größten Probleme, die wir jetzt herausgearbeitet haben, wie gehen wir die an? Da profitiert man natürlich davon, dass man die Leute noch im Raum hat, das entsprechend dann mit To-Dos versehen kann. Und gerade bei Bewertungen hat sich es auch sehr bewährt, dass man daraus keine, also bei Architekturbewertungen, dass man daraus keine einmalige Sache macht. Also einmal richtig groß, ne, und dann hat man so eine riesen Risikoliste, sondern dass man das genauso wie bei Entwicklungen auch eher iterativ macht, dass man so in regelmäßigen Abständen nochmal drauf guckt, nachjustiert, Dinge nochmal genauer anguckt, die jetzt interessanter geworden sind, weil da jetzt was entstanden ist. Und da profitiert man dann natürlich sehr davon, dass man da keine einmalige Sache rausmacht. Also lieber mehrmals kurze Reviews machen als einmal ein großes.
Okay. Das heißt, dass du auch die Einschätzung von mir teilen würdest, dass Key-Performance-Indikatoren, also KPIs, sehr nützlich sein können, zum Beispiel um die Robustheit eines Systems zu klassifizieren oder Antwortzeiten, Reaktionszeiten zu messen, um das in einem späteren Review erneut zu messen und dann auch gegenüberzustellen.
Ja und nein. Also erstmal ja, aber wenn ich jetzt mir diese Qualitätsmerkmale von Software angucke, dann gibt es halt bestimmte Qualitätsmerkmale, die lassen sich leichter messen als andere. Also deswegen das ja, ne? Also wenn ich jetzt was habe wie Performance, Antwortzeichen, Durchsatz, das lässt sich ja tatsächlich exzellent messen. Das kann ich auch kontinuierlich machen. Das lässt sich auch automatisieren. Das heißt, das lässt sich auch relativ kostengünstig machen. Es gibt andere Qualitätsmerkmale, die sind deutlich schwieriger zu messen, bis zu gar nicht. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Portierbarkeit zählt dazu. Mhm. Also Portierbarkeit ist die Eigenschaft, ein System auf eine andere Plattform zu heben, die ich nicht mal kenne.
Klar.
Das ist halt der Clou, weil sonst wäre es Kompatibilität. Und da kann ich halt Einschätzungen geben. Ne? Ich kann da auch, wenn ich ein Qualitätsszenario schreiben würde beispielsweise, könnte ich so eine Idee geben. Also Klassiker zurzeit ist halt Public Cloud beispielsweise. Ne? Also wir möchten in der Lage sein, die Lösung halt eben in einem bestimmten in einem bestimmten Zeitraum auf eine andere Public-Cloud-Plattform zum Laufen zu bringen. Das ist nichts, was man testet, nichts, das man ausprobiert. Man kann aber schon auch beleuchten, ne, das sind dann eher so Durchsprachen, qualitative Überlegungen. Wären wir dazu in der Lage, was steht im Weg? Aber das ist halt messen schwierig. Ne? Da tut's halt wirklich nur regelmäßig drauf gucken. Wo ich jetzt wieder bei dir wäre, lustigerweise, ist so eine Zahl oder zumindest eine Größenordnung hinzuschreiben, könnte interessant sein. Ne? Dass man sagt, also wir rechnen eigentlich nicht damit, dass der Aufwand null ist. Das rechnet sich auch meistens nicht bei solchen Sachen, die Lösung so zu bauen, dass sie halt hybrid auf allen möglichen Public Cloud dann wieder laufen würde. Aber so eine Idee zu geben, so lange müssten wir dann halt eben warten, wenn wir umziehen wollen. Das ist so das, womit wir rechnen. Das kann durchaus interessant sein.
Ja, ich denke einfach so nach meiner Erfahrung, dass Ziele viel zu wenig präzise definiert werden. Und dann ist es halt durchaus sinnvoll zu überlegen, kann man da eine sinnvolle KPI heranziehen, sondern dass man auf einem längeren Zeitraum auch was hat, wo man einen effektiven und auch wirtschaftlichen Vergleich erzielen kann. Und wenn was nicht nutzt, also nicht messbar ist, Servicequalität ist ja letzten Endes auch wieder messbar, dann kann man sich das überlegen. Aber das trainiert auch unglaublich dazu, sich so diesem Aspekt auszusetzen.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das ist auch genau das, was diese Qualitätsszenarien machen. Also ATAM ist ja eine szenarienbasierte Bewertungsmethode, also alles dreht sich um Szenarien. Szenarien werden erhoben, Szenarien werden priorisiert, Szenarien werden durchgesprochen. Diese Szenarien fordern halt eben auch ein, dass da nicht nur steht, die Lösung ist einfach zu erweitern.
Das meine ich damit.
Na, gerade so Sachen wie einfach oder schnell oder unverzüglich. Das sind genau die Wörter, die man nicht haben möchte, ne, sondern man müsste wenigstens eine Größenordnung haben.
Konkretisieren.
Genau, und der Test für mich ist dann immer, also gar nicht mal unbedingt, dass man es messen kann, weil wenn man so eine Bewertung früh macht, gibt es nichts zu messen, aber man müsste sinnvoll darüber diskutieren können, ob es erreichbar ist oder nicht. Das ist für mich immer der Test.
Absolut, ganz genau. Welche Probleme treten denn bei Software-Architektur-Reviews häufig auf und wie können wir die effektiv adressieren?
Also eine Sache, die tatsächlich öfter mal passiert, ist, dass, also gerade gesagt, so dieser Bewertungsgegenstand, der muss klar sein. Ich habe es auch manchmal, dass nicht klar ist, was eigentlich der Anlass ist und wer an den Ergebnissen interessiert ist. Also da würde ich auch sehr genau drauf achten, ne? Also dass wirklich klar ist und auch allen im Raum klar ist, wenn wir das jetzt machen, für wen machen wir das eigentlich? Und wenn wir das halt beispielsweise für irgendjemanden im Management machen, weil der an der Lösung interessiert ist, dann muss der am Anfang dabei sein.
Ja.
Weil sonst kann ich diese Erwartungen ja gar nicht abgreifen, das funktioniert nicht gut.
Mhm, ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich habe das schon öfter erlebt, ne? Dass man die Frage stellt, für wen machen wir das eigentlich? Ja, das ist eigentlich gar nicht so klar und das würde ich abbrechen. Also habe ich auch schon gemacht, ne? Also es ist jetzt irgendwie Zeitverschwendung. Das müssen wir erstmal klären. Und also oder im Vorfeld halt gut klären, das wäre dann eher meine Aufgabe. Wenn ich jetzt in das Review reingucke, ein Problem, was häufig passieren kann, ist, dass man sich verzettelt, also dass man nicht zu zielorientiert arbeitet, also dass man im Raum ist, über alle möglichen Dinge redet, vielleicht auch viel aufschreibt, aber sich dann am Ende der zwei Tage, wenn man einen zweitägigen Workshop gemacht hat, fragt, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen Dingen, die wir hier aufgeschrieben haben. Das heißt also, es ist schon interessant, dort einen Mechanismus zu finden, dass man zielorientiert arbeitet. Also für mich ist immer der Test, wenn mich jemand fragen würde in der Moderation, warum reden wir gerade genau darüber, ich muss jederzeit erklären können, warum.
Unbedingt.
Also es ist jetzt genau deswegen, weil das ist das Ziel, das wir jetzt hier gerade im Fokus haben. Und da habt ihr die und die Szenarien genannt und die haben wir jetzt gemeinsam priorisiert. Und genau deswegen reden wir jetzt gerade das, weil das war dem Product Owner, war das fachlich total wichtig und das Team hat gesagt, das ist technisch risikoreich. Also so von der Qualität müsste dann die Antwort sein.
Sehr gut. Das ist absolut plastisch und wird mit Sicherheit verstanden. Wie gelingt denn eine positive Review-Kultur? Wie können wir die etablieren und Reviews wertvoll und nicht kritiklastig etablieren?
Das ist eine spannende Frage. Es ist halt je nachdem, was für eine Konstellation das ist, durchaus ja auch ein Problem. Also wenn ich jetzt wirklich nicht so diese Konstellation habe, das Team entscheidet, wir wollen ein Review machen, sondern das hat jemand von außen mehr oder weniger veranlasst, dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen die Sorge, dass vor allen Dingen Probleme aufgedeckt werden. Das halt, es geht halt vor allen Dingen um Risiken, um Schwächen, um Probleme. Da hätte ich, glaube ich, zwei Dinge, die mir da einfallen würden, die auf jeden Fall helfen. Häufig sind die Reviews, die eher so in diese Richtung gehen, da werden Sachen beleuchtet, die schon ein bisschen älter sind. Das heißt also, das sind jetzt keine neuen Ideen, sondern das sind halt eben Systeme, die schon länger in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung, in der Produktion ist. Da sind bestimmte Entscheidungen getroffen worden zu einem bestimmten Zeitpunkt, der auch schon sehr lange in der Vergangenheit liegt. Und da ist es wichtig, dass man herausarbeitet, dass es jetzt nicht darum geht, da irgendwelche Schuldigen zu finden. Häufig haben die halt eben zum Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen, wo halt die Rahmenbedingungen andere waren. Vielleicht waren die Ziele auch anders. Ich kann ja nicht erwarten, wenn ich jetzt ein Review mache, um zu überprüfen, ob eine Lösung cloudfähig ist, die vor 12 Jahren gebaut worden ist, dass die Leute da damals dran gedacht haben, dass die ja vielleicht irgendwann mal cloudfähig sein muss. Und das arbeite ich immer sehr gut heraus. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass den Leuten das klar wird, dass es nicht darum geht, vor 12 Jahren getroffene Entscheidungen halt nochmal zu beleuchten mit der Idee, war das damals eine gute Idee? Ja, das war damals eine gute Idee, sondern wirklich herauszuarbeiten, wenn wir jetzt die Lösung weiterentwickeln, in welche Richtung geht das? Und das funktioniert dann tatsächlich ganz gut. Also wenn die Leute dann merken, es geht jetzt nicht darum, dass das, was wir damals gemacht haben, falsch war, sondern vor allen Dingen darum, jetzt in die Zukunft gewandt, was müssten wir jetzt eigentlich tun, um jetzt diesen neuen Herausforderungen, den neuen Rahmenbedingungen gerecht zu werden? Das wäre so das Erste tatsächlich, was mir einfallen würde. Mhm. Zweite Sache, die mir noch einfällt, das ist auch eher so eine Konstellation, wenn es von außen kommt. Teams haben dann mitunter auch das Gefühl, da kommt jetzt jemand und kontrolliert uns. Also jetzt, die sind unzufrieden und jetzt wird ein Review gemacht und da gucken die Leute drauf und beanstanden Dinge. Da ist es sehr wichtig, dass klar ist, wie gearbeitet wird. Also da stecke ich tatsächlich recht viel Energie rein zu Anfang von solchen Workshops. Machen wir meistens einen Kickoff, dass ich wirklich dann auch mit Kollegen gemeinsam erkläre, wie gehen wir vor, wie bringt sich wer ein, welche Möglichkeiten habt ihr entsprechend dort halt eben eure Ideen auch zu nennen. Und da habe ich das schon mehrmals gehabt, dass dann quasi die Stimmung gekippt ist, aber dann zum Positiven, dass die Leute einfach gemerkt haben, oh, das ist interessant, die Methode ermöglicht uns genau auch unsere Geschichte zu erzählen. Das geht jetzt nicht darum, warum liefert ihr nicht ordentlich, warum stürzt die Lösung dauernd ab oder so, sondern wirklich, das waren die Herausforderungen, mit denen hatten wir zu kämpfen, das waren unsere Lösungsansätze. Jetzt wird uns auch bestätigt, dass sie da grundsätzlich zu passen. Folgende Dinge wären eventuell noch zu tun. Und wenn das klar wird, dann kriege ich dort halt auch eine Atmosphäre, wo gerne gearbeitet wird.
Mhm, verstehe ich. Vielleicht gehe ich einfach mal kurz darauf spontan ein, wie wir überhaupt zu diesem Interview gekommen sind. Ich habe auf LinkedIn einen Beitrag von dir entdeckt und der passt jetzt super halt zu dieser Frage, finde ich, wie man eine positive Review-Kultur etablieren kann, weil ich aufmerksam geworden bin auf euer Kartenspiel. So, und ich habe mir hier mal gerade die Karte gezogen, Kompatibilität. Da ist ein Stecker drauf abgebildet, wie man Kompatibilität so als physisches Produkt mit so einem Adapter visualisiert. Und unten stehen so drei, also erstmal der Satz darunter, ist die Software konform zu Standards? Arbeitet sie gut mit anderen zusammen? Total wichtig. Ich komme ja aus einem total stark regulierten Umfeld. Standards stehen da definitiv im Fokus. Aber jetzt kommen drei Punkte unten drunter. Koexistenz, Interoperabilität und Versionierungsfähigkeit. Total wichtig, weil das gerade aktuell eine Flanke zum Beispiel in der Gematik mit dem Matrix-Standard für TIM ist. Wie können wir solche Tools spielerisch nutzen, um zu sensibilisieren? Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir mal gerade kurz beleuchten sollen.
Ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, wie es zu diesem Kartenspiel oder zu diesen Karten überhaupt gekommen ist. Mhm. Also ich habe mir mit Stefan Todt gemeinsam halt überlegt, wie können wir Teams befähigen, solche Architekturbewertungen, solche Reviews zu machen, möglichst leichtgewichtig. Also leichtgewichtig heißt halt möglichst wenige Beteiligte. Also ich brauche jetzt vielleicht die ganzen Stakeholder nicht, möglichst wenig Zeit. Also für uns war immer der Test, das muss man am halben Tag durchführen, also Nachmittag oder so, das muss gehen, um ein erstes Ergebnis zu kommen. Also man gibt dann Dinge auf natürlich, ne? Also die Konfidenz von solchen Ergebnissen ist dann teilweise nicht so hoch natürlich, aber ein Punkt oder ein Knackpunkt, auf den wir da gestoßen sind, ist also bei diesen klassischen Bewertungsmethoden, die sind sehr fordernd, was die Moderation angeht. Und wir haben uns halt gefragt, wie kann ich Teams befähigen, dass die solche Sachen machen im Team? Und da funktionieren natürlich spielerische Sachen ganz gut. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise, du hast jetzt gerade eine Karte aus den Qualitätszielkarten zitiert, also ein Schritt, den hatte ich eben auch erwähnt, ist halt genau herauszuarbeiten, was ist uns wichtig, was sind unsere Top-Ziele. Und bei der Methode, die wir da halt eben beschreiben, geht es halt darum, so die Top 3 bis maximal Top 5 Ziele herauszuarbeiten, um sich dann halt im Review auf diese zu fokussieren. Und da haben wir dann halt eben diese Karten entworfen, die die Leute dann halt eben in so einem Mechanismus dann halt eben quasi hochvoten, ne, gemeinsam, so spielerisch. Ein größerer Teil von dem Kartenspiel dreht sich um ein anderes Problem, was wir festgestellt haben. Wir haben halt so ein bisschen überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich die Risiken gut griffig halt eben in so einem Workshop-Format gefunden.
Die roten Karten.
Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen die Überlegung, wenn ich jetzt ein freies Brainstorming machen würde, Literatur findet man da das Wort Primortem zu, ist immer das Problem, dass die Leute einfach die Risiken erzählen, die sie einfach gerade schon im Kopf haben. Das ist vielleicht auch okay, ist auch ganz gut, die einzusammeln. Es ist aber sehr wenig geführt. Also die Leute kriegen dann halt irgendwie keine neuen Ideen, sondern bringen dann die Ideen mehr oder weniger schon mit. Und wir haben dann Karten designt, die halt so aus unserer Erfahrung typische Risikothemen nennen. Und also wir haben halt sehr viele Reviews schon durchgeführt, halt jetzt Stefan Todt und ich in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Kollegen und Kollegen auch. Da haben wir einfach mal durchgeguckt, was taucht da häufig auf. Da sind wir so auf lustigerweise 40 Themen gekommen. Am Ende habe ich so ein bisschen gruppiert und haben dann so einen Mechanismus beschrieben, wie man das im Workshop halt eben machen kann, die Karten unter die Leute bringt als Ideengeber. Ne? Die Leute gucken dann halt auf so eine Karte drauf, kriegen dann so eine Idee, ja genau, sowas haben wir dann. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Karte in der Hand, negative Seiteneffekte anderer Themen. Ne? Und dann, das ist jetzt nicht das Risiko, aber es könnte jemand dann halt eben genau zu der Idee bringen, ja genau, solche Probleme haben wir hier und auf diese Weise ziehen wir halt eben innerhalb kürzester Zeit, also Stunde oder so, ziehen wir dann halt eben die größten Risiken raus, halt unterstützt durch solche spielerische Elemente.
Das glaube ich.
Das funktioniert sehr gut. Also wir haben das schon recht häufig auch mit Teams durchgeführt. Die finden das toll.
Die Idee ist mega cool. Ich zitiere einfach mal so eine Karte und beschreibe sie. Auf der Rückseite steht Standardrisiko und auf der Vorderseite ist ein alter, verdörrter Baum und als Bild und darunter die Headline: brüchige, schwer änderbare Systemteile sind Teile der Lösung schlecht dokumentiert, verwoben oder nicht mit guten Tests abgedeckt, treten bei Änderungen unerwartete Seiteneffekte auf, fehlen Tests zu Qualitätseigenschaften. Tja, wenn man das Risiko identifiziert, hat man definitiv ein Problem, weil ein Risiko. Finde ich mega gut und diese Karten werde ich auch mal häufiger ins Spiel bringen.
Genau, und es ist halt tatsächlich auch, wie gesagt, so als Impuls sind die sehr gut. Was halt in der Methode dann halt eben noch dasteht, ist halt, das halt wirklich konkret für das System, was da halt beleuchtet wird, zu benennen und halt auch gemeinsam einzuschätzen. Ist das jetzt wirklich ein Problem? Also wie wäre denn die Schadenhöhe, wenn das eintritt? Wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt? Und daraus leiten wir dann halt in der Methode genau die Abweichung von den Zielen ab. Also wenn wir jetzt halt viele Risiken finden, die heikel sind, dann würde man da halt eine große Abweichung haben.
Absolut. Das ist so ein bisschen die Idee von der Methode dort. Vielleicht kommen wir noch zu weiteren Tipps und Tricks für erfolgreiche Software-Architektur-Reviews. Was sind deine Favoriten und Top-Empfehlungen, um effektive Software-Architektur-Reviews durchzuführen?
Das klingt tatsächlich banal, aber tatsächlich so dieses Anlass-Gegenstand klarkriegen ist definitiv wichtig. Auch die richtigen Leute im Raum haben, klingt jetzt auch erstmal banal. Das Problem bei Architekturbewertung ist häufig, dass die Leute, die am meisten beitragen, auch also beitragen können, die Lösung sehr gut kennen, die auch sehr wenig Zeit haben. Das heißt also, wenn ich jetzt dort nur Teammitglieder beispielsweise drin hätte, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, ne, wo das dann irgendwie auch vielleicht nicht schlimm ist, dass sie mal einen halben Tag in Anführungszeichen fehlen, das bringt dann nichts. Ne? Das heißt also schon wichtig, dass ich die richtigen Leute im Raum habe. Das gilt sowohl für die Lösungsseite als auch für die Anforderungsseite. Mhm. Na, da bin ich auch regelmäßig überrascht tatsächlich. Also eine sehr formale ATAM-Bewertung gehabt, also formal im Sinne von nach Buch. Und das halt vorgesehen, dass dann Leute, die Anforderungen, die Ziele gut kennen, also POs sind da gerne genommen, das dann entsprechend vorstellen. Und die beiden POs, die da hatten, die waren halt davon ausgegangen, dass sie das halt eben am Anfang des Workshops vorstellen, dann aber auch nicht mehr gebraucht werden. Und die waren so ein bisschen überrascht, wie wir sie halt eben eingeladen hatten. Da waren halt eben 2 Tage eingeplant. Die haben dann gefragt, ihr braucht uns doch nur am Anfang. Nee. Das ist schon wichtig, dass ihr die ganze Zeit dabei seid. Und die waren tatsächlich auch überrascht, wie viel die beitragen konnten und wie wichtig die für den ganzen Prozess waren. Weil jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Qualitätsszenarien beispielsweise habe, muss ich halt jemand fragen können, wie wichtig ist denn das eigentlich fachlich, um da einen guten Fokus zu kriegen. Das fand die überraschend tatsächlich. Also die richtigen Leute da im Raum zu haben, ist spannend. Und wenn ich dann halt wirklich eine recht große Beteiligung da haben will, dann merkt man dann auch schon, dann ist es auch wirklich wichtig, dass man über die richtigen Dinge redet. Aber das wird ja dann auch teuer, ne? Also wenn ich da 5, 7 Leute im Raum habe, die in der Zeit dann halt eben in Anführungszeichen nicht arbeiten können, weil sie halt für das Review geblockt sind, dann muss ich schon sehr gut arbeiten, um die Zeit richtig zu nutzen. Und dann ist halt eben die Leute, die im Raum sind, worüber geredet wird. Das ist halt super, super wichtig.
Unbedingt. Kommen wir mal zu persönlichen Anekdoten. Kannst du spezifische Beispiele oder anschauliche Schilderungen aus deiner praktischen Erfahrung mit uns teilen, die besonders lehrreich und interessant sind?
Ich glaube, so diese Zusammensetzung der Leute, also welche Leute im Raum sind, das ist tatsächlich spannend, weil ich hatte ja eben erzählt, da diese beiden POs, die überrascht waren, dass sie die ganze Zeit dabei sein sollten und dann auch gut beitragen kann. Ich hatte auch meinen umgekehrten Fall, lustigerweise. Das war eine Bewertung, das hat mir nachher ein Architekt vom Kunden erzählt, ein Entwickler dabei gehabt. Der hatte schon in der ersten Pause morgens gefragt, ob er die ganze Zeit dabei bleiben müsste. Ich fand das langweilig. Ne? Und man gut auch erklären, wenn man sich jetzt die Agenda anguckt, ja toll, am Anfang wird halt eben, dann werden die Ziele vorgestellt, dann wird die Architektur vorgestellt, das kannte der alles. Ne? Das heißt also, man fand das langweilig. Das Lustige ist dann, das ist gekippt, also der Architekt hat mir dann erzählt, er hätte ihm gesagt, bleibt mal mindestens mal bis mittags. Und dann wurde halt eben dieser Bewertungsmaßstab aufgestellt bis Mittag und es wurde halt eben herausgearbeitet, welche Sachen sind uns wichtig. Und plötzlich hat er sich dann wiederentdeckt, ne? Weil es halt eben auch nicht nur Sachen da gab, die den POs wichtig waren, sondern halt eben auch eher so aus Entwicklerseite, aus wie schnell können wir bestimmte Dinge ändern, wie schnell können wir Fehler fixen, entsprechend auch Szenarien gab. Und der war dann sehr schnell im Spiel. Das fand ich ganz spannend. Also dass er dann merkte, okay, das ist wirklich ein Mechanismus hier, mit dem wir jetzt plötzlich halt herausarbeiten können, welche Anforderungen haben wir, also auch wir, die die Software entwickeln, das entsprechend auch den Leuten mal klar machen, die da im Raum sind, die jetzt recht weit von der Umsetzung sind. Und das ist dann so richtig bei dem gekippt, der hat dann abends dann gesagt, er würde morgen auf jeden Fall wiederkommen. Das fand ich ganz witzig, obwohl er irgendwie schon nach der ersten Kaffeepause eigentlich mental schon eigentlich wieder einen Rechner wollte. Das fand ich ganz hübsch. Also es sind so kleine Erfolgserlebnisse, wo man merkt, dass so Bewertungsmethoden, wenn die effizient gemacht werden, halt so gerade so für Transparenz, Austausch sehr geeignet sind, Leute da auch wirklich andocken können, die sonst eher so technisch unterwegs sind.
Ja, cool, mega. Ich glaube, das ist genau die perfekte Überleitung zu einer kurzen Zusammenfassung. Ich denke, die wichtigste Erkenntnis unseres heutigen Gesprächs zu Software-Architektur-Reviews ist einfach der Punkt, dass die unverzichtbar sind und dass es lohnt, da einen Deep Dive zu machen, Schwachstellen und offene Flanken gezielt zu identifizieren, das auch kreativ zu überlegen, wie kriegen wir das messbar, wie lässt sich das mit wirtschaftlichen Zielen vereinbaren und die Erkenntnis, dass das für alle, letzten Endes nämlich auch immer für den Kunden, den wir mit unserer Software bedienen, Karl lässt grüßen, genau ganz viele Bonuspunkte dafür sammeln. Wie würdest du das für heute zusammenfassen?
Also wenn ich noch was mitgeben kann, würde ich wirklich sehr Reklame dafür machen, sich solche Review-Geschichten speziell auch für Software-Architektur anzugucken. Die haben häufig so ein bisschen so diesen Charakter, das ist schwergewichtig, das ist aufwendig, das lohnt sich für uns nicht, weil das ja so aufwendig ist. Aber es ist ja genau, wie du sagst, halt total wichtig halt zu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg, wo schlummern Risiken? Und da würde ich schon sehr Reklame dafür machen, dass man sich das mal anguckt, sind wir vielleicht in der Lage, solche Review-Techniken bei uns im Team mindestens mal oder in den Teams, im Zusammenspiel mit den Teams bei uns in den Entwicklungsprozess zu integrieren und sei es halt leichtgewichtig. Ne? Also dass man dann halt eben gerade dann möglichst viel dann aus der Zeit herauszieht, die man da investiert, das finde ich schon wichtig. Und da gibt es auch wenig Widerstand, ne? Wenn man da mit Gruppen drüber redet, dass man so einmal aufzeigt, wie schlank das funktionieren kann. Gerade so diese Idee, ihr kommt an einem Nachmittag schon sehr weit, funktioniert da recht gut, wenn man das mal einmal erlebt hat. Das ist schon sehr erhellend.
Jetzt hat so manch Hörer oder Hörerin ja vielleicht die Idee bekommen, Mensch, das ist ein Punkt, dem sollten wir uns unbedingt intensiver widmen oder im schlimmsten Fall überhaupt mal. Und was wäre denn da eine Empfehlung von dir für einen gelungenen Einstieg? Irgendeinen Buch, einen Kurs oder irgendeine Ressource, die quasi so ein Software-Architektur-Review gezielt anleitet, damit du dann beispielsweise oder jemand anderer, wie das auch immer letzten Endes hoffentlich fortgesetzt wird, wenn erkannt worden ist, dass Software-Architektur-Reviews total wichtig sind, dass auch vertieft werden kann, also dass man eine Basis hat, auf der man aufsetzen kann.
Ja, Buch ist tatsächlich gar nicht so leicht. Also es gibt natürlich Bücher zu Architekturbewertungen, Architekturreviews. Die sind aber sehr dick. Also deswegen, ne, also wenn jetzt Leute irgendwie einen Einstieg finden wollen, würde ich die eigentlich ungern empfehlen wollen, obwohl die natürlich viel Substanz haben. Stefan Todt und ich hatten auch mal vor, ein Buch über Architekturbewertung allgemein zu schreiben, haben auch angefangen und sind dann lustigerweise gescheitert, weil wir festgestellt haben, wir müssten eigentlich an allen möglichen Stellen müssten wir Alternativen aufzeigen. Wenn die Situation so ist bei dir, dann mach das eher so, und wenn das so ist, dann doch lieber so, und das wäre halt unglaublich kompliziert, und wir haben das dann irgendwann abgebrochen und haben dann entschieden, nee, wir machen das anders. Wir schreiben lieber ein Buch ganz gezielt für eine Situation, von der wir glauben, dass viele Leute die haben, und wir haben dann sehr speziell halt Teams adressiert mit diesem Buch und auch mit der Methode, die wir da beschreiben, die sowas tatsächlich einfach mal ausprobieren wollen. Und das wäre aus meiner Sicht, also die Methode, die wir da beschreiben, wäre aus meiner Sicht wirklich ein guter Einstieg, weil die so ein bisschen herausarbeitet, was wir so aus den letzten 10, 15 Jahren so gelernt haben, verdichtet in etwas, was tatsächlich jeder machen kann. Also gibt auch eine Seite dazu, die das Ganze beschreibt, können wir vielleicht auch hier verlinken.
Gerne.
Wenn ihr sowas habt, und da gäbe es dann entsprechend dann auch, du hast ja diese Karten erwähnt, die Karten zu finden. Wir haben die so als Print and Play, heißt das, glaube ich, so im Boardgaming, bereitgestellt. Das heißt, man kann die sich auch selber ausdrucken und dann loslegen oder digital benutzen. Wir haben die aber auch professionell halt tatsächlich zum Bestellen, weil die sehr gut ankamen. Die Leute mal gefragt haben, habt ihr das auch jetzt fertig? Und dann auch hingegangen und gesagt, ja komm, dann produzieren wir das mal, dass die Leute das auch vorfinden. Aber anschauen kann man sich auf der Webseite auch einfach in PDF.
Super, ich finde die mega cool und werde die häufiger auch jetzt aktiv nutzen und bestimmte Dinge damit in Erinnerung prüfen. Vielen lieben Dank, Stefan, das war ein mega cooles Interview, bei dem unsere Hörer auch eine ganze Menge mitnehmen konnten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Mir hat's großen Spaß gemacht, Sascha.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Das war's für diese spannende Rocks the Prototype Podcast-Episode. Vielen Dank an Stefan Zörner für die wertvollen Einblicke in die Welt der Software-Architektur-Reviews und dir fürs Zuhören. Wenn dir dieses Podcast-Format gefallen hat und du keine zukünftigen Folgen verpassen möchtest, dann abonniere unseren Rocks the Prototype Podcast jetzt auf deiner Lieblingsplattform. Lass uns auch gerne deine persönliche Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Rock on your Software. Euer Sascha Block.